Deutschlandfunk. Der Tag.
Ja, das waren erhebliche Eingriffe in unsere Grundrechte. Das sieht auch das Gericht so und trotzdem.
In der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
So begründet das Pascal Schellenberg, Sprecher am Bundesverfassungsgericht. Da hat es heute eine Entscheidung gegeben und die besagt, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, auch die geschlossenen Schulen durch die Bundesnotbremse vom April, die waren verfassungskonform. Wir gucken zum einen auf das Urteil und wir fragen auch danach, was dieser Beschluss denn jetzt eigentlich heißt, weil das ist ja dann eben auch für die Politik wichtig. Also welche Option hat die Politik jetzt auf dieser Grundlage? Denn heute ist auch noch Bund-Länder-Treffen. Dort soll beraten werden, welche Maßnahmen kommen müssen, um diesen Corona-Winter zu überstehen. Die Union hat sich da schon mal positioniert. Sie fordert eine neue Bundesnotbremse. Kanzleramtschef Helge Braun.
Ich glaube, das heißt sehr konkret, dass wir heute darüber reden müssen, wie wir in den nächsten ein, zwei Tagen wirklich eine neue Notbremse ins Werk setzen, damit wir die Überlastung, die wir im Gesundheitswesen in mehreren Bundesländern jetzt schon sehen und die noch weiter zunehmen wird, wie wir die schnell abwenden können.
Einordnung dazu dann gleich bei uns in der aktuellen Ausgabe von der Tag heute am 30. November. Beim zweiten Thema gehen wir weg aus Deutschland und gucken uns an, was heute in Frankreich los ist. Dort hat der rechtsextreme Publizist Éric Zemmour angekündigt, dass er Präsidentschaftskandidat werden will. Ohne Partei, ohne Programm. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Was ist verhältnismäßig und was nicht? Das ist eine Frage, die oft gestellt worden ist, seitdem es die Corona-Pandemie gibt und die entsprechenden Maßnahmen eben dann auch, um dieses Virus irgendwie einzudämmen. Ja, und man muss sagen, da ist dann doch einiges zusammengekommen in den vergangenen Monaten. Unter anderem auch Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens oder Schulen, die schließen mussten. Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahmen, das war die Bundesnotbremse aus dem April. Die hat geregelt, dass überall dieselben Regeln gelten. Und der Maßstab dafür war, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100 überschreitet, dann greift diese Bundesnotbremse, die seit Ende Juni ja nicht mehr gültig ist. Dagegen hat es mehrere hunderte Verfassungsbeschwerden und Eilanträge auch gegeben. Heute hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage entschieden und das Ergebnis ist, die Bundesnotbremse war rechtens und kein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte. Und das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, zusammen mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Lange Vorrede, Gudula, erstmal hallo.
Hallo, grüß dich.
Gudula, es hat ja schon Entscheidungen gegeben zur Bundesnotbremse im Mai. Jetzt war es das Hauptsacheverfahren und auch ein grundsätzlicher Beschluss, ob sich diese Maßnahmen vertragen mit unserem Grundgesetz. Warum tun Sie das nach Beschluss des BVG?
Naja, ganz grob gesagt, weil viel kommen muss, um anzukommen gegen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und gegen ein funktionierendes Gesundheitssystem. Und über Seiten und Seiten, wir können im Einzelnen ja gleich nochmal über die verschiedenen Punkte sprechen, erklären die Verfassungsrichter, wie schwierig diese Grundrechtseingriffe sind, die da geschehen durch die Teile der Bundesnotbremse, die sie jetzt geprüft haben. Das ist nicht alles, das sind nicht alle Maßnahmen. Mhm. Um dann aber eben zu sagen, in der Abwägung durfte der Gesetzgeber zumindest davon ausgehen, dass wirklich die Folgen so schwer wären, wenn man nicht Kontakte massiv beschränken würde. Und darauf laufen diese Maßnahmen alle hinaus, dass die eben erlassen werden durften. Und das heißt, der Gesetzgeber durfte nach dem, was er wusste, einfach mal diese Prognose anstellen. Und damit kann man dann eben sehr vieles rechtfertigen, zumal eben gleichzeitig die Bundesverfassungsrichter auch sagen, dass sozusagen der Gesetzgeber sorgfältig gehandelt hat. Das heißt, dass auf der anderen Seite man sich eben bemüht hat, die schlimmsten Härten abzuwenden.
Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, ne, das sind viele einzelne Punkte. Lass uns doch mal versuchen, da nochmal drauf zu gucken. Also das waren ja zwei Beschlüsse, um die es heute gegangen ist. Das war einmal der Beschluss Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen und es ging ja auch nochmal um die Schulschließung. Was die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen angeht, wie gestaltet sich da die Begründung oder wo ist ein Punkt, wo du sagst, so das findest du interessant in der Begründung?
Also zuerst mal muss man sagen, da sind nicht drin die Restaurantschließungen, die Schließung von weiteren Einrichtungen, die Reisebeschränkungen, die es gegeben hat, Hotelschließungen und so weiter. Das kommt noch. Nur nach den Maßstäben, die da jetzt aufgestellt worden sind, wäre das echt eine Überraschung, wenn es da irgendwelche Maßnahmen gäbe, die verfassungswidrig waren. Ansonsten ist es eben auch hier so bei den Kontaktbeschränkungen, dass die Richter eben sehr ausführlich die Schwierigkeiten darlegen, dass sie sagen, was heißt das für Alleinerziehende? Alleinerziehende sind in einer ganz schwierigen Betreuungssituation, wenn es heißt, sie dürfen nur Leute aus einem Haushalt treffen und dann vielleicht nicht beide Großeltern gleichzeitig kommen können und ähnliches. Mhm. Was heißt das für Patchwork-Familien, wo man keine Übergabe mehr gestalten kann, von der einen Familie zur anderen, vielleicht mit dem neuen Lebenspartner, wenn es diese rigiden Kontaktbeschränkungen gibt, also Übergabe des Kindes bei einem Wechselmodell zum Beispiel. Das führen die Richter eben alles ganz ausführlich auf, um dann eben zu sagen, ja gut, aber, und da haben sie eben viele Wissenschaftler auch schriftlich befragt von unterschiedlichen Disziplinen, und dann sagen sie, die sind sich nicht ganz einig, was einzelne Maßnahmen betrifft und was einzelne Folgen betrifft. Sie sind sich aber alle einig, Kontakte runter ist auf jeden Fall etwas, das hilft. Und deswegen durfte der Gesetzgeber das machen, und er durfte es eben vor allem machen, weil er, Stichwort Kontaktbeschränkungen, dann eben den Ländern die Möglichkeiten gegeben hat, zum Beispiel bei Alleinerziehung, Sonderregelungen zu treffen und ähnliches. Und ganz massiv, da steht sogar ein sogar, Ausgangsbeschränkungen waren möglich in der Entscheidung drin. Ganz massiv waren ja die Einwände vorher gegen die Ausgangsbeschränkungen. Das heißt also, nachts darf niemand mehr raus, es sei denn, er hat triftige Gründe. Und triftige Gründe war vieles, muss man sagen. Also körperliche Betätigung oder was einem so einfällt. Aber trotzdem haben sie gesagt, das ist eine ganz massive Einschränkung, die aber trotzdem eben dazu führt, dass die Leute möglicherweise eben dann nicht zu einem Treffen in Innenräumen gehen, was ja auch nachts stattfindet, der Weg hin und zurück. Und das sind eben solche Gründe, warum auch diese massive Maßnahme gerechtfertigt ist. Und zu all dem muss man aber noch dazu sagen, es gibt weitere sozusagen flankierende Elemente, dass die Richter zum Beispiel gesagt haben, diese Bundesnotbremse war ja beschränkt auf maximal 2 Monate. Und das spielt eine große Rolle. Je tiefer der Grundrechtseingriff, desto eher ist er dann zu rechtfertigen, wenn er kurz ist.
Also von April bis Juni, das ist der Zeitraum dann gewesen.
Ein Zeitraum innerhalb dessen dann jeweils in einer Region diese 100 überschritten gewesen sein müssten. Genau.
Was auch ganz interessant ist, dass du hast ja gerade schon gesagt, ne, also das Bundesverfassungsgericht listet dann ganz viele Punkte auf, dann kommt aber trotzdem das Aber, bezieht sich ja auch auf die Schulschließung, und trotzdem wurde doch da heute nochmal besonders herausgestellt oder herausgearbeitet, so kann man es vielleicht auch sagen, dieses Recht auf Bildung für Schülerinnen und Schüler. Warum hältst du das für einen Punkt, wo du sagst, so, das ist doch interessant oder das wurde so deutlich vielleicht noch nie formuliert?
Das wurde so deutlich noch nie formuliert. Das, was bisher klar war, ist, wir haben eine Schulpflicht. Das, was bisher klar war, war auch, wir haben eine Pflicht des Staates, Schule anzubieten. Was wir aber bisher noch nicht hatten, war das Gegenstück, nämlich das, Juristen sagen, subjektive Recht, also das eigene Recht, das man auch einklagen kann, des Kindes. Und da, ich zitiere mal eben, heißt es jetzt, das Recht der Kinder und Jugendlichen auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit enthält auch ein Recht gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Gemeinschaft durch schulische Bildung gemäß dem Bildungsauftrag nach dem Grundgesetz zu unterstützen und zu fördern, Recht auf schulische Bildung. Das ist etwas, was man hier brauchte, damit die Kinder selber klagen können. Es ist aber eigentlich etwas, was in dem Ausmaß, in dem Gebäude, das die Richter dazu jetzt zeichnen in ihre Entscheidung, man nicht unbedingt gebraucht hätte. Sie sagen zum Beispiel, dass dieses Recht wichtig sein wird als Abwehrrecht von Privatschulen gegen allzu große Eingriffe. Oder Sie sagen auch, dass Eingriffe in dieses Recht nicht durch Mittelknappheit, also durch die Finanzlage gerechtfertigt werden können. Mal gucken, was das zum Beispiel noch heißt für Unterrichtsausfälle wegen Lehrermangel und Ähnliches. Also das ist noch offen, was dieses neu erkannte, sagt man ja immer so schön, Recht in der Zukunft noch für Folgen haben kann in ganz anderen Fällen. Und das hat, was Corona betrifft, auf jeden Fall schon mal die Folge, nicht nur, dass Kinder das geltend machen können, wenn auch hier ohne Erfolg, sondern dass eben auch klar ist, dass schulische Bildung, wenn eben nicht in Präsenzunterricht, dann in anderer Form so weit als irgend möglich gewährleistet sein muss, insbesondere natürlich dann online.
Jetzt ist die Bundesnotbremse außer Kraft seit Ende Juni. Wir haben ein neues Infektionsschutzgesetz. Wie oder an welcher Stelle hilft denn jetzt diese Entscheidung weiter? Denn sie bezieht sich ja auch auf etwas, was eben schon zurückliegt.
Ja, und es gibt vieles, wo das gar kein Problem ist, und es gibt anderes, wo man wirklich Fragezeichen machen muss und das jetzt beantworten muss. Kein Problem ist zum Beispiel, es ist beantwortet, was lange fraglich war, der Bundesgesetzgeber. Diese Bundesnotbremse war ja das einzige Mal, dass nicht Regierungen über Verordnungen gehandelt haben oder so, sondern dass unmittelbar der Bundesgesetzgeber gesagt hat, wenn Inzidenz so und so, dann Maßnahme so und so. Und es ist klar, diese Unmittelbarkeit geht. Das darf der Bundesgesetzgeber machen. Es ist weiter klar, für all diese Maßnahmen muss der Bundesrat nicht zustimmen. Das war auch umstritten. Es ist weiter klar, was für einen unheimlichen Einschätzungsspielraum der Gesetzgeber hat. Und das betrifft dann in anderer Weise, in der Tendenz zumindest, auch Regierungen, die harte Maßnahmen erlassen. Was überhaupt nicht klar ist, ist die Vergleichbarkeit, was zum Beispiel die Impfquote betrifft.
Ah, okay.
Jetzt steht in dieser Entscheidung drin, das eben auch eingewendet wurde. Das hat zum Beispiel die FDP massiv eingewendet. Es gab ja 80 FDP-Abgeordnete, die auch Verfassungsbeschwerde erhoben haben, neben sehr vielen anderen. Und da war eben auch ein Argument zu sagen, zumindest Geimpften gegenüber und Genesenen gegenüber sind solche Maßnahmen nicht verhältnismäßig. Jetzt muss man dazu sagen, es gab gewisse Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Aber trotzdem sagt das Bundesverfassungsgericht, man wusste damals nicht, ob wirklich Geimpfte und Genesene und in welchem Maß sie nicht ansteckungsgefährdet und vor allem nicht verbreitungsgefährdet sind. Das, sagen wir mal, stimmt eigentlich weniger, das stimmt schon, aber das stimmt eigentlich weniger als heute, weil wir heute mit den neuen Varianten ja wieder eine größere Verbreitung durch Geimpfte und Genesene haben. Und damit haben wir einerseits diese sehr viel höhere Impfquote, die ein ganz anderes Bild zeichnet, und andererseits aber wieder die Argumente, die sich trotzdem auch für Geimpfte zum Teil eben nutzen lassen. Und das wird jetzt eine sehr schwierige Auslegung und Entscheidung sein, wie weit man wirklich die Maßstäbe dieser Entscheidung übertragen kann. Aber es gibt eben Hinweise, wie eben zum Beispiel dieses Diktum zu sagen, solange der Gesetzgeber nicht weiß, wie das genau wirkt bei Geimpften und Genesenen, kann er die durchaus damit reinfassen.
Und welche Option hat denn dann jetzt die Politik auf Grundlage dieser Entscheidung? Also es gibt ja schon Reaktionen von der Union zum Beispiel, Helge Braun, haben wir vorhin hier schon kurz gehört, der eben sagt, naja, im Prinzip bräuchten wir jetzt wieder eine Bundesnotbremse. Oder könnte man zum Beispiel wieder diese epidemische Notlage feststellen? Wäre das möglich auf dieser Grundlage?
Ganz klar, ja. Es gibt klare Voraussetzungen. Ich habe es gesagt, es wurde immer wieder geprüft, ob der Gesetzgeber sorgfältig gehandelt hat. Da gibt es übrigens einen großen Kritikpunkt, und das ist die Forschung an Schulen, ob es nicht mildere Mittel gegeben hätte. Ansonsten aber hatte ich ja eben schon dargestellt, wie Sie eben sagen, naja, man hat ja auch auf den Einzelfall versucht, irgendwie typisiert Rücksicht zu nehmen, wie eben Alleinerziehende oder so. Also das müsste gewährleistet sein. Dann kommt immer wieder, naja, die Maßnahme war ja auch zeitlich begrenzt. Also das müsste sicherlich auch gewährleistet sein. Und dann geht aber die Bundesnotbremse. Die ging auch vorher, das heißt, die ginge auch jetzt. Was ich nicht weiß, ob ginge, ist, was ja vielfach gefordert wird, nämlich bundesweit einheitliche Bremse. Das ist sicherlich nochmal, also das ist zumindest etwas, was aus dieser Entscheidung nicht hervorgeht, dass das möglich wäre. Also dass in Bremen dasselbe gelten muss wie in Sachsen. Was auf jeden Fall ginge, was jetzt nicht geprüft wurde, aber was nach den Maßstäben gehen muss, ist eine epidemische Notlage, wenn die Maßnahmen, die darin angeordnet werden, sinnvoll und gut begründet sind und eben im Einzelfall angemessen. Was aber natürlich auch geht, und das ist ja das, was die ganze Zeit schon ginge und was die Länder sehr unterschiedlich machen und was nach Ansicht vieler, auch viele Länder zu wenig machen, ist, dass die Länder eben die Maßnahmen erlassen, die ihnen zur Verfügung stehen. Also der ganze Instrumentenkasten ist eigentlich offen.
Gudula, dann danke ich dir sehr fürs Einordnen, fürs Einschätzen und natürlich auch fürs Erklären. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ein Plakat in Schwarz-Weiß, darauf Mann, der ist so, ja, Anfang 60 ungefähr, und über dem Foto dieses Mannes stehen nur zwei Wörter. Notre Trump. Das ist französisch und bedeutet übersetzt unser Trump. Und es ist nicht so ganz eindeutig zu definieren, ob er sich selbst so sieht oder ob es eher darum geht, wie er gesehen wird. Es geht um Eric Zemmour, der ist Ex-Journalist, Publizist und jemand, der große Freude daran hat, gegen Minderheiten, gegen Migranten, gegen Integration oder auch gegen den Islam zu hetzen. Politisch steht er rechts von Marine Le Pen und er will es eben wissen. Eric Zemmour will in Frankreich als Präsident kandidieren. Seit heute ist das offiziell, er hat es mitgeteilt per Videobotschaft. Was weiß man über diesen Mann? Was sollte man über ihn wissen? Und warum ist er mit seinen Provokationen, seinen permanenten Grenzüberschreitungen so erfolgreich in Frankreich? Christiane Kess, unsere Korrespondentin in Paris, kann uns das ein bisschen besser erklären und einordnen. Christiane, wer genau ist Eric Zemmour?
Ja, er ist Publizist, 63 Jahre alt, kommt aus einer Familie mit jüdisch-algerischen Wurzeln, ist in einem Pariser Vorort aufgewachsen und er hat sehr lange Zeit als Journalist gearbeitet, zum Beispiel für die konservative Zeitung Le Figaro, hat für verschiedene Medien gearbeitet und da immer sehr geschickt die Bühnen, die er bekommen hat, Kolumnen oder was auch immer es waren, sehr geschickt genutzt für seine Botschaften, die mit der Zeit immer radikaler geworden sind. Er gilt zum Beispiel als Anhänger der rechtsextremen Verschwörungstheorie, dass die europäischen sogenannten Eliten einen Plan hätten, die weiße europäische Bevölkerung auszutauschen durch eine nicht weiße, vor allem islamische. Das ist Zemmours großes Thema, der Islam, der nicht vereinbar sei mit der westlichen Zivilisation. Zemmour rudert dann auch ab und zu mal gern zurück bei radikalen Äußerungen, also schießt erst vor und glättet das dann etwas im Nachhinein. Er sagt zum Beispiel, das sei ja nicht ein bewusster Wille der westlichen Eliten, die Bevölkerung auszutauschen, aber sie würden diesen Austausch tolerieren.
Jetzt gab es ja dann heute diese Videobotschaft von ihm. Was hat er denn da eigentlich gesagt in diesem Video oder wie begründet er das?
Also zunächst einmal muss man sagen, das war schon ein recht eigenwilliges Format, das er da gewählt hat. Du hast es schon gesagt, ein Video unterlegt mit dramatischer klassischer Musik und dann sieht man Zemmour an einem Schreibtisch sitzen und hinter ihm eine Bibliothek. Er spricht auch gar nicht in die Kamera, sondern er liest ab von einem Skript. Das wird hier interpretiert als Anspielung auf Charles de Gaulle, der ähnlich aufgetreten ist. Und dann beginnt Zemmour zu sagen, liebe Landsleute, seit Jahren bedrückt euch dasselbe Gefühl. Und er holt dann aus zu einem Rundumschlag zum Thema Immigration. Er sagt, Frankreich erkenne man nicht wieder. Man spreche zu den Franzosen in einer fremden Sprache, im Fernsehen oder auch im Sport oder in der Kultur. Die Franzosen hätten nicht mehr das Gefühl, in dem Land zu wohnen, das sie kennen. Das Ganze wird abgemischt mit Bildern von Gewalt in manchen Stadtvierteln oder auch von knienden Sportlern. Man kennt diese Geste ja gegen den Rassismus. Mhm. Dann kommt in diesem Video ein nostalgischer Teil mit Bildern aus Filmen, die französische Nationalhelden feiern, wie zum Beispiel Jeanne d'Arc. Und Zemmour sagt dazu, sie erinnern sich, also an das Publikum gerichtet, sie erinnern sich an das Land, das sie aus ihrer Kindheit kennen. Dieses Land sei dabei zu verschwinden, so fährt er fort, und es sei an der Zeit, Frankreich zu retten. Also er sieht sich in dieser Rolle als Retter. Er sagt dann, wir sind ein großartiges Volk, wir lassen uns nicht austauschen, wir lassen uns nicht kolonisieren. Ja, und dann kommt unter dieser sich steigernden Musik diese Ankündigung.
C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
Also Zemmour hat das ganz klar gemacht, jetzt er will für die Präsidentschaftswahl im kommenden April antreten.
Er ist ja durchaus auch ein sehr umstrittener Typ, muss man einfach sagen. Es gibt immer wieder Kritik gegenüber ihm, dem, was er sagt, seiner Person. Was wird ihm denn eigentlich genau vorgeworfen?
Ja, es sind schon diese radikalen Positionen. Viele stoßen sich dann eben doch auch daran, auch an diesen islamfeindlichen Äußerungen. Er ist ja, wie gesagt, der Überzeugung, der Islam sei nicht mit der westlichen Zivilisation vereinbar. Das ruft natürlich heftige Reaktionen hervor. Es gibt auch handfeste Gerichtsurteile gegen Zemmour. Er ist wegen rassistischer Diskriminierung schon rechtskräftig verurteilt worden, ist aber auch freigesprochen worden von Gerichten, vor denen er wegen anti-islamischer Äußerungen stand. All das hat seiner Popularität nicht wirklich geschadet, auch nicht, dass er als Sexist gilt. Er hat sich mehrmals frauenfeindlich geäußert. Er schreckt meiner Meinung nach davor wirklich nichts zurück. Die jüngste Entgleisung dazu war vor ein paar Tagen bei einem öffentlichen Auftritt in Marseille. Er ist da empfangen worden von aufgebrachten Demonstranten gegen ihn. Dann hat eine Frau ihm den Mittelfinger gezeigt und Eric Zemmour hat diese Geste erwidert mit den Worten "und schön tief". Von seinem Team hieß es dann danach, er habe die Nerven verloren, aber das hat viele abgeschreckt. Und das macht sich jetzt in den Umfragen bemerkbar. Es gab einen weiteren umstrittenen öffentlichen Auftritt in den letzten Wochen. Zemmour ist Mitte November vor die Konzerthalle des Bataclan gegangen, wo am 13. November 2015 ja die schlimmsten Terroranschläge Frankreichs stattgefunden haben. Und Zemmour hat dieses Jahr zum 13. November, also zum 6. Jahrestag, diesen öffentlichen Auftritt da hingelegt und hat dem damaligen Präsidenten François Hollande vorgeworfen, er habe die Franzosen nicht beschützt, er habe eine kriminelle Entscheidung getroffen, die Grenzen offen zu lassen. Die Regierenden hätten von der Gefahr gewusst, aber Hollande hätte es vorgezogen, dass die Franzosen sterben, anstatt Migranten davon abzuhalten, nach Frankreich zu kommen. Das haben viele als unerträglich empfunden. Also die Umfragen sind im Moment am Sinken. Kann man getrost davon ausgehen, dass das wegen mehrerer missglückter öffentlicher Auftritte im Moment gerade so ist?
Also umstritten, teils unerträgliche Aussagen, sagst du, aber eben auch sehr populär. Warum ist der denn auf der anderen Seite dann eben auch so erfolgreich?
Also als er noch nicht so radikal war, glaube ich, dass er mit diesem Thema Einwanderung, Islam eben doch viele Französinnen und Franzosen angesprochen hat. Das ist ja das gleiche Phänomen bei Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement National. Zemmour hat das auch lange Zeit auf weniger primitive Art und Weise gemacht als Le Pen. Zemmour ist eigentlich gebildet, er ist belesen, er gilt sogar als Intellektueller. Und dann hat er sich immer mehr radikalisiert, aber er kann noch immer gut reden und das hat ihn auch zum Liebling der Medien gemacht. Er hatte lange Zeit im Fernsehsender CNews, das ist in Frankreich so ein bisschen das Pendant zum amerikanischen Sender Fox News, da hat er lange Zeit eine abendliche Sendung gehabt, da konnte er seine Thesen weit ausbreiten, da hat man ihm wirklich eine Bühne gegeben. Bis dann die zuständige Medienbehörde gemahnt hat, man müsse seine Sendezeit messen. Da war er zwar noch nicht Kandidat, aber es hat sich abgezeichnet, dass er sich erklären wird. Und die Kandidaten im Wahlkampf, die müssen auf eine einigermaßen gleiche Sendezeit in den Medien kommen. Und Zemmour hat bei CNews für Rekordeinschaltquoten gesorgt. Manche sagen auch, er ist derjenige, der CNews innerhalb von kurzer Zeit zum Informationssender Nummer 1 in Frankreich gemacht hat. Auch andere Medien haben ihn groß gemacht. Er ist wirklich so eine Art Publikumsliebling, schlagkräftig, unterhaltsam. Auch seine Bücher verkaufen sich sehr gut. Analysten sagen immer wieder, Zemmour sagt die Dinge einfach ungefiltert und das gefällt dann doch wiederum vielen.
Wer sind denn seine möglichen Wähler?
Zu einem großen Teil, und das finde ich interessant, andere als die des extrem rechten Rassemblement National von Marine Le Pen. Es ist mehr die bürgerliche Klasse, die Zemmour wählen würde laut den Umfragen, also etwas ältere, konservative Wähler, nicht vorrangig diejenigen, denen es finanziell vielleicht schlechter geht oder die soziale Schwierigkeiten haben. Es ist aber trotzdem so, dass Zemmour Marine Le Pen auch Wähler abzieht. In den Umfragen zeigt sich, dass Zemmour Le Pen teilweise sogar überholt hat. Aber auch junge Leute können sich für Zemmour begeistern. Er hat einen Unterstützerkreis von jungen Menschen, die sogenannte Generation Z ist das. Die machen sich stark für ihn. Wenn man allerdings gesamtgesellschaftlich guckt, dann ist das ein sehr kleiner Teil junger Menschen, der Zemmour tatsächlich wählen würde.
Was würde das denn jetzt bedeuten, auch für die politische Landschaft dann eben in Frankreich, vor allem eben mit Blick auf die Präsidentschaftswahl? Wie schätzt du das ein?
Ja, das wird spannend in den kommenden Wochen, denn wie gesagt, Zemmour hatte zwischenzeitlich in den Umfragen Marine Le Pen die zweite Position abgelaufen. Das würde heißen, er würde im kommenden April in die Stichwahl nach jetzigem Stand mit Emmanuel Macron kommen. In den letzten Tagen, wie gesagt, die Umfragewerte wieder gesunken. Er ist in erster Linie aber trotzdem gefährlich für Marine Le Pen. Sie hat ihn auch aufgerufen, das nationale Lager nicht zu spalten, sondern sich ihr anzuschließen. Die Erklärung, dass sich Wähler von Le Pen abwenden und jetzt zu Zemmour gehen, ist die, dass Le Pen seit Jahren versucht, ihre Partei zu enteufeln, sagt man hier immer so schön, also quasi zu normalisieren. Sie will einfach nicht mehr so radikal erscheinen, hat da Positionen auch weicher gemacht. Und das wiederum machen ihr jetzt manche zum Vorwurf, dass sie quasi nicht mehr radikal genug ist. Und in diese Lücke stößt Zemmour, der ja ganz und gar nicht weichgespült ist, sondern ganz im Gegenteil, er wird eigentlich immer radikaler. Ich finde, man hat das in dem Video heute auch sehr gut gesehen. Er bestimmt seit Wochen die politischen Debatten her und er treibt auch die bürgerlich Rechte vor sich her. Die konservativen Republikaner sind gerade dabei, ihren Präsidentschaftskandidaten zu bestimmen. Das soll diese Woche auf einem Parteikongress passieren. Am Samstag soll dann klar sein, wer es wird. Und man hat in den letzten Wochen gesehen, dass die Positionen von den möglichen Kandidaten zur Einwanderung auch härter geworden sind. Also ein Beispiel, der ehemalige EU-Kommissar und Brexit-Verhandler Michel Barnier, der für die Republikaner kandidieren will, der schlägt ein Moratorium zur Einwanderung vor. Also da sieht man schon, Zemmour schlägt sich einfach nieder im rechten Lager. Die Herausforderung für ihn in den kommenden Wochen wird jetzt das operationelle Geschäft. Er braucht schlussendlich dann doch auch ein Programm zu vielen Aspekten, nicht nur zur Einwanderung. Und er muss seine Kampagne organisieren, ohne noch eine Partei zu haben. Er hat viele Unterstützer, aber das muss natürlich, ja, das muss organisiert werden, das muss strukturiert werden. Und er braucht Unterschriften von 500 Mandatsträgern. Man geht zwar davon aus, dass er sie bekommt, aber es gibt auch immer wieder den einen oder anderen Analysten, der sagt, das wird schwer werden für ihn.
Wir haben hoffentlich heute wieder ein bisschen Orientierung geliefert in diesem Wust von Nachrichten und Meldungen und so weiter und so fort. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Interesse und wir freuen uns nach wie vor über Nachrichten. dertag@deutschlandfunk.de, das ist die richtige Adresse. Ich bin Sonja Meschkat und wir hören uns gerne morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.